Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, erfüllt, beseelt von existenzieller, begründeter Zuversicht. Das Leben ist das Licht der Menschen und die Finsternis begreift es nicht. Das Licht, das Leben triumphiert über die Finsternis. Ich begrüße Sie herzlich zur schweizerischen Ausgabe am Mittwoch, dem 12. Oktober 2022. Diesen wunderbaren Tolstoi-Satz werde ich jetzt wohl routinemäßig an den Anfang meiner Ausführungen stellen. Wir brauchen diese Lichtblicke, wir brauchen diese Urerkenntnisse, die uns das Vertrauen wieder zurückgeben in die positive Gestimmtheit und Bestimmung der Schöpfung der Menschheit, denn man könnte daran verzweifeln, wenn man die aktuellen Fernsehbilder und Nachrichten sich zu Gemüte führt, zur Kenntnis nimmt. Allerdings, meine Damen und Herren, so schrecklich diese Bilder sind jetzt vom eskalierenden Krieg aus der Ukraine, es gibt nichts Neues unter der Sonne, wenn Sie in die Geschichte zurückblicken. Die Weltgeschichte ist eine Blut-, eine Schlacht, Bank, ein Gemetzel, auch eine Chronik der Missverständnisse immer wieder. Sehr, sehr viele Kriege sind aufgrund von Missverständnissen, von Rasereien, auch von der Verabsolutierung der Feindbilder eingeleitet worden und hinterher 4 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre später hat man sich verwundert die Augen gerieben und manchmal sogar vergessen, warum man ursprünglich angefangen hat zu kämpfen. Damit will ich nicht rechtfertigen oder entschuldigen, was heute an Gräueltaten und an fürchterlichen Untaten passiert, selbstverständlich nicht, aber ich versuche hier einfach etwas die Distanz zu gewinnen, auch die Distanz zu den Emotionen, die uns alle erfüllen und Emotionen, so wichtig sie sind, so menschlich sie auch sind, so sehr sie zu uns gehören, Emotionen können uns eben auch davonreißen, können uns auf eine falsche Fährte führen. Emotionen können auch bewirken, dass wir keinen Abstand mehr haben zu uns selber, zu dem, was wir sehen, wie wir es sehen und was wir empfinden, wenn wir irgendetwas sagen oder glauben, das Richtige zu tun. Und ich glaube, jetzt in dieser Eskalationsspirale, in der wir drin sind, ist Abkühlung zwingend notwendig. Wir müssen zurück zum Frieden, wir müssen zu einem Waffenstillstand. Das ist die wichtigste Forderung, das ist das Ceterum censeo, das ich hier ins Zentrum rücken möchte, das im Grunde meine ganze Berichterstattung prägt. Das ist eine Art Friedensbemühung. Wir sind eine Ein-Mann-Friedenstruppe hier tatsächlich engagiert und bemüht, Verständnis zu schaffen, die Grundlagen wieder herzustellen, damit sich die Kriegsparteien begegnen können. Was jetzt passiert, das ist die Tragik, die ich Ihnen vorausgesagt habe. Eskalationen schaffen Gegeneskalationen. Das ist keine Rechtfertigung der einen oder der anderen Eskalation. Sicher nicht. Es ist einfach eine Beschreibung dieser fürchterlichen Gewalt- und Wahnsinnsspirale, die jetzt läuft. Der Westen mutmaßlich, die Gegner Russlands haben den Krieg eskalieren lassen, terroristisch eskalieren lassen auf zivile Infrastrukturen, auf eine Erdgaspipeline mit gigantischen Auswirkungen in wirtschaftlicher Hinsicht, aber sie haben es auch eskalieren lassen auf eine zivile Brücke, auf diese Kertschbrücke, auf diese Krimbrücke, die am Wochenende ins Visier von Attacken geriet. Und nun hat Putin auch unter Druck natürlich der Rechten, der fanatischen Kreise, könnte man sagen, der Hypernationalisten, die ihm schon lange vorwerfen, er würde diesen Krieg halbpatzig führen, das habe keinen Erfolg, das sei sinnlos, was er da mache, unentschlossen. Jetzt hat er diesen Druck partiell nachgegeben mit dieser Flächenattacke auf ukrainische zivile Ziele. Da ist auch ein Hauch von Verzweiflung, von Rage dabei, von wildem um sich schlagen, genau jene psychologische Disposition, die hochgefährlich ist, die man voraussehen konnte und aus der wir herausgehen müssen. Denn die Situation ist im Grunde, das ist jetzt auch keine Verharmlosung, das ist einfach eine Veranschaulichung. Die Situation ist im Grunde wie auf einem Pausenplatz, bei einer Schlägerei oder auf einer im Ausgang am Samstagabend, wenn zwei Betrunkene übereinander herfallen. Der eine schlägt mal rein, der andere schlägt noch heftiger zurück, dann schlägt der andere noch mehr zurück, plötzlich zückt der andere ein Messer, der andere zieht die Pistole und, bis der eine am Boden liegt, tot und nicht mehr weiterkämpfen kann. Das ist die Logik, das ist die Eigendynamik solcher Szenerien und Kriege. Eskalationen haben eben die Eigenschaft, sich gegenseitig immer wieder noch mehr hochzuschaukeln, bis am Schluss einfach alles verbrannt ist, alles tot ist, bis man aus Erschöpfung zusammenbricht. Wir kennen das aus der Geschichte zur Genüge. Nehmen Sie den 30-jährigen Krieg im 17. Jahrhundert, damals aus religiösen Gründen geführt. Am Schluss haben Sie vermutlich vergessen, warum Sie den Krieg eigentlich geführt und angefangen haben. In diesem 30-jährigen Krieg hat man so lange gekämpft, nicht bis einer gewonnen hat, sondern bis alle auf dem Schlachtfeld erschöpft am Boden lagen und sich quasi taumelnd in die Toleranz, in den Frieden gerettet haben. Aber nachdem ein Drittel aller damals auf deutschen Territorien lebenden Menschen getötet war. Das war das Urtrauma der Deutschen über Jahrhunderte, meine Damen und Herren, bis hin zu den Napoleonischen Kriegen und dann mit den Napoleonischen Kriegen ein wesentlicher Faktor dafür, dass sich überhaupt das Deutsche Reich gegründet hat. Dieser Preußenstaat unter der Pickelhaube gegen die tiefen Instinkte letztlich der Deutschen, die das im Grunde gar nicht wollten, so einen Nationalstaat. Oder nehmen Sie den Zweiten Weltkrieg, meine Damen und Herren, nehmen Sie den Pazifikkrieg, wo die Amerikaner dann die Japaner auf diesen Pazifikinseln bekämpft haben, im Dschungel, in Schützengräben, in Höhlensystemen. Die Japaner haben einfach nicht aufgehört und im Zuge dieser Eskalation, dieses blutigen Gemetzels bei tropischen Temperaturen hat irgendwann die amerikanische Generalität entschieden, so, jetzt reicht's. Wir machen hier nicht mehr weiter. Wir lassen jetzt zwei Atombomben auf Japan niedergehen, um diesen Krieg zu beenden. Und die Frage, die fürchterlich, die Horrorfrage, die man sich dabei stellte, ist das am Schluss die humanere Lösung, wenn wir so Riesenbomben herunterlassen und das Ganze stoppen? Oder ist es besser, das Ganze Schritt für Schritt bis nach Tokio auszukämpfen? Das war damals dieses Kalkül des Grauens, das Kalkül des Schreckens, das die amerikanische Generalität, das letztlich auch der Präsident, das Harry Truman, letztlich sich überlegen musste und auch die Verantwortung dafür zu tragen hatte. Und bilden wir uns einfach nicht ein, dass die Russen nicht genauso handeln werden wie die Amerikaner, wenn sie sich in die Ecke gedrängt fühlen oder wenn sie den Eindruck haben, dass der Aufwand, um ihre Ziele, was immer die sind, zu erreichen, dann werden sie diese Waffen einsetzen. Dann werden sie auch einen Atomklapf machen. Nicht einfach der Präzedenzfall der Amerikaner, man wird sagen, ja gut, die Amerikaner haben es gemacht, wir machen es nicht. Die werden das auch machen, weil sie sich gleichrangig sehen. Ob Putin der Mann ist, der diesen Entscheid trifft, das wissen wir gar nicht. Die Hoffnung im Westen ist jetzt die, ja, das gibt dann vielleicht auch einen Zusammenbruch, Unruhen, wenn er eskaliert, das stimmt natürlich, dann wird das in der russischen Gesellschaft massive Verwerfungen produzieren. Diese heikle Balance, diese Mitte-Balance, die Putin populistisch zu halten versucht, oder man könnte auch sagen, etwas opportunistisch zu halten versuche, man könnte auch sagen, etwas pragmatisch zu halten versuchte. Dieses Gleichgewicht ist natürlich jetzt gefährdet. Er hat den Heißspornen nachgegeben, er hat den Kadyrovs und den Prigoschins und wie sie alle heißen und wie sie da zitiert werden in den Medien, er hat diesen Kreisen nachgegeben und das wird natürlich ihn ins Visier, in die Kritik schicken der vielleicht eher westlich orientierten urbanen Kreise Russlands. Das Ganze wird immer fragiler und die Hoffnung, dass wenn dann Putin einmal gestürzt werden würde, dass dann sozusagen ein lupenreiner Demokrat westlichen Zuschnitts im Kreml das Zepter führen wird, das ist doch einfach reines Wunschdenken. Viel naheliegender aus meiner Sicht und viel besorgniserregender und auch als Worst-Case-Szenario einzupreisen, ist doch, dass ein Rechter, ein Fanatiker, ein Hardliner übernimmt mit noch weniger Skrupel, Atomwaffen oder Massenvernichtungswaffen einzusetzen. Und wenn die Russen das Gefühl haben, so ein Hardliner, diese Ukraine, die sowieso schon immer zu uns gehört hat, das ist unser Gebiet, und wenn da die Amerikaner jetzt glauben und die NATO und die EU, sie könnten diese Ukraine einsacken, dann haben sie die Rechnung ohne den Bären gemacht, dann werden wir diese Ukraine einfach in einen Trümmerhaufen verwandeln. Ähnlich wie es vielleicht die Russen einmal gemacht haben, als Napoleon einmarschiert ist 1812, die Taktik, die Strategie der verbrannten Erde, wo sie sogar ihre eigene Hauptstadt preisgegeben haben, verbrannt haben teilweise, sie haben fürchterliche Dinge getan, damals in Notwehr gegen den französischen Aggressor. Und je lauter, und ich muss es so, auch wenn wir da an die Russen heranpredigen und immer lauter an sie heranpredigen, was sie für fürchterliche Schurken sind, beziehungsweise ihre Regierung, dass sie abgrundtief falsch liegen und wir sind moralisch im Recht, damit wird man diese Eskalationsspirale, meine Damen und Herren, nicht beenden können. Deshalb erneuere ich meine Forderung vor dem Hintergrund der Entwicklungen, die nicht so schwer vorauszusehen und vorauszusagen wagen. Das war alles absehbar. Ich sage, wir müssen jetzt herunterkommen von diesem Eskalationsgetöse, auch von dieser Rhetorik, von diesem Rausch der Feindbilder, meine Damen und Herren. Viktor Orban, der ungarische Präsident, war für einen Kurzbesuch in Deutschland. Er hat dort Altkanzlerin Merkel getroffen und er hat gesagt, wäre Merkel noch an der Macht, hätten wir diesen Krieg nicht, weil sie einen Einfluss auf Putin hatte. Putin hat sich hier verrannt, hat sich verkalkuliert, hat sicherlich nicht damit gerechnet, dass er in diese Weltkonfrontation hineinmarschiert. Das sind auch Versteinerungssymptome der Macht. Gleichzeitig gibt es die Provokationen des Westens. Man hat Putin, ein sehr interessantes Interview dazu übrigens im Tagesanzeiger mit Nina Chruschtschowa, der Enkelin des KPDSU-Generalsekretärs Nikita Chruschtschow. Ich habe bereits kurz darauf hingewiesen, das ist ein tolles, ein großartiges Interview. Sie ist Politologin, lebt in den USA und sie hat gesagt, Putin sei ein Idiot. Er sei ein Idiot in dem Sinn, dass er sich von den Amerikanern, die diesen Krieg geschürt hätten, die diesen Krieg provoziert hätten, dass er in die Falle der Amerikaner getappt sei, dass er sich habe verführen lassen, in die Ukraine hineinzugehen, anstatt mit seinen Armeen an der Grenze der Ukraine zu zirkulieren, im Kreml zu warten, an seinem riesigen, an seinem absurd riesigen Tisch, um dort dann das Defilé der Staats- und Regierungsoberhäupter abzunehmen und sich deren Waffenstillstandsangebote anzuhören. Stattdessen sei Putin eben idiotisch in diese Falle hineingetappt. Frau Chruschtschowa sagt aber, sie sei eine große Kritikerin von Putin. Sie wolle damit nicht seine Entscheidung rechtfertigen oder ihn entschuldigen. Ganz im Gegenteil. Aber man solle sich davon verabschieden, die Amerikaner einfach für die Heiligen zu halten. Also das sind hier die Entwicklungen, die natürlich auch gesehen werden müssen, um von dieser Rauschrhetorik der Feindbilder herunterzukommen, um wieder zurückzufinden zu einer sachlichen Beurteilung auf Augenhöhe, weg vom Wunschdenken, auch vom Glauben an illusionäre Szenarien, dass eben, wenn Putin einmal abgesetzt wäre, dass dann alles wunderbar, dass dann die Sonne aufgeht über Moskau. Das ist doch einfach komplett unrealistisch, das ist illusorisch, das ist auch gefährlich, weil man hier jongliert mit einem Land mit 6400 Atomsprengköpfen. Und die Amerikaner, vor allem die, die jetzt in der Außenpolitik das Sagen haben, das sind die, die ja bewiesen haben, dass sie nicht wissen, wie es geht. Das sind die Leute, die den Irakkrieg gemacht haben. Die haben sich täuschen lassen, auf der Grunde von falschen Annahmen sind sie da reingegangen, sie haben sich geirrt. Ich sage nicht, dass sie bewusst die Menschheit angelogen haben. Das ist ja nicht das Problem, dass die Leute da bewusst lügen und dann mit diesen Lügen und Verstellungen etwas machen. Meistens sind sie geblendet von ihrem Wahrheitsanspruch. Sie glauben eben Recht zu haben, darum maßen sie sich an, solche Dinge zu tun. Afghanistan, Nordafrika. Das sind diese Neokons, diese Neokonservativen, die einen Krieg schon anfangen, bevor es überhaupt einen Grund für einen Krieg gibt. Das ist doch hier die Gefahr. Und da muss man herunterkommen. Die Amerikaner wären in einer Schlüsselstellung. Und Viktor Orban, um auf ihn zurückzukommen, hat jetzt in Berlin gesagt, erstens, Frau Merkel, unter ihr hätte es das nicht gegeben. Schade, dass man hier mit Grünschnäbeln zu tun hat. Das war dann der Subtext, den er nicht so ausgesprochen hat, aber ich nehme an, dass er das so gedacht haben könnte. Und zweitens, natürlich auch geradezu ein diplomatischer Molotow-Cocktail in diese Stuben da, in diese WG-Wohnzimmer der Political Correctness. Dann hat er gesagt, die Friedenshoffnung in der Ukraine heiße Donald Trump. Ich meine, das wird, möchte mal sehen, wie sie da reagiert haben in Deutschland, als er das gesagt hat, als er dies zum Ausdruck gebracht hat. Da sind auch ein paar Kronleuchter vom Dach gefallen bei diesen politisch Korrekten. Aber er hat recht. Donald Trump gehört wie der Unternehmer Elon Musk zu jenen, die den Frieden anmahnen, die die Verständigung anmahnen. Und das ist auch kein Zufall. Musk und Trump sind Unternehmer. Das sind Dealmaker. Und Trump ist ein Mann, der zwar immer wieder auf die Brust trommelt, aber wenn man genau hinschaut, dann macht er eben nicht auf Konfrontation. Er macht eher auf Einschüchterung, um dann einen guten Deal zu finden. Aber die Medien lassen sich immer beeindrucken. Die schauen aufs Falsche, wie beim Zauberkünstler. Die schauen aufs Brustgetrommel und nehmen das zum Nennwert und nehmen das als Essenz. Dabei ist die Essenz, dass Trump keinen Krieg verursacht hat. Am Ende ist er, so merkwürdig das klingen mag, ein Smooth Operator, ein Leisetreter, weil es ihm eben darum geht, einen guten Deal zu machen, aber eben einen Deal zu machen. Und das ist das, was die Regierung in den USA jetzt nicht zu können scheint. Auch Außenminister Anthony Blinken ist ein wandelnder Flammenwerfer der extremen Rhetorik. Die ukrainische Seite, das sind ja geradezu politische Landminen, wie die in Erscheinung treten, permanent am Rande der Explosion oder schon etwas darüber hinaus. Dieser frühere Botschafter in Berlin, Melnik, der immer neue extreme Aussagen macht und Fake News absondert. Selenskyj, der den Krieg schon längstens nach Moskau hineingetragen hätte, wenn man ihn lassen würde. Joe Biden mit gewissen Relativierungen. Aber bei Joe Biden wissen wir einfach nicht, wer führt seinen Teleprompter, wer ist der Chef von Joe Biden. Das klingt jetzt etwas gemein, das klingt jetzt etwas hart, ist es vielleicht auch, aber angesichts seiner Auftritte, auch des erratischen Charakters und der Art und Weise, wie immer wieder dementiert werden muss, was er sagt, frage ich mich tatsächlich, wer da die Regie führt. Und ich habe schon die These gehört, dass eigentlich Barack Obama, sein früherer Chef, im Grunde hier die Fäden zieht. Das weiß ich nicht, vielleicht unterschätze ich Joe Biden auch, mag ja sein. Ich hoffe, ich zähle auf den amerikanischen Pragmatismus. Die Amerikaner sind keine Fanatiker, die Amerikaner sind keine Ideologen. Es gibt vielleicht ein ideologisches, zivilreligiöses Frömmlertum, in dem Sinn, dass sich gewisse amerikanische Kreise direkt im Verbund fühlen mit dem lieben Gott. Sie glauben, sie haben eine Telefonstandleitung zum lieben Gott. Das kann einen natürlich auch zu einer gewissen Überheblichkeit verführen, zu einer gewissen Anmaßung, den Rest der Menschheit als etwas niederstehend zu empfinden. Aber ich will da nicht verallgemeinern. Meine Hoffnungen ruhen auf den Amerikanern. Und wenn Orban sagt, dass Donald Trump eine Friedenshoffnung wäre, dann ist das durchaus eine interessante Anregung. Fazit: Es eskaliert, es wird weiter eskalieren. Wir haben überhaupt keine Garantie dafür, dass die Russen, ob das dann Putin ist oder irgendein anderer, dass die nicht auch Atombomben zünden. Die Amerikaner haben es auch gemacht. Warum sollen es die Russen nicht machen? Die werden sich da nicht einfach filetieren und zerschlagen und vorführen lassen. Da wird ein Gegrummel, da wird eine Reaktion kommen, die man sich nicht ausmalen kann. Wenn sie nicht kommt, wenn das ausbleibt, was ich hier sage, wunderbar. Ich bin der Erste, der sich freut, wenn er sich getäuscht hat. Aber darauf zu spekulieren, damit zu rechnen, das ist fahrlässig, das ist verantwortungslos für Politiker. Also bleiben wir nüchtern, bleiben wir distanziert, versuchen wir den Fokus auf den Frieden zu richten, nicht auf den Krieg, versuchen wir uns auch nicht aufpeitschen zu lassen von den Medien und von den Bildern und von dieser ganzen Eskalation, die natürlich, ich spüre das ja auch in den Reaktionen, ich spüre das auch in den Mails, die ich bekomme, dass das die Leute selbstverständlich auf die Palme treibt. Da sind ein Sturmwind von unterschiedlichen Gefühlen, peitscht da durchs Hirn, man versucht sich einen Reim zu machen. Und ich glaube einfach, das Wichtigste ist jetzt nicht Schuldzuweisungen die Guten gegen die Bösen, die Putin-Versteher gegen die Nicht-Versteher und all dieses Zeug, das können wir jetzt vergessen. Jetzt müssen wir darauf hinarbeiten, dass wir zu einem Frieden kommen. Und jetzt kommt das große Problem, meine Damen und Herren. Jetzt sind wir beim großen Problem aus Schweizer Sicht. Die Schweiz könnte hier eine derart wichtige Rolle spielen. Und ich sage das ohne jede angemaßte Eitelkeit und Einbildung. Ich spiele ja da keine Rolle in diesem diplomatischen Dienst. Aber die Schweiz als neutrales Land, als glaubwürdig neutrales Land, könnte doch hier vielleicht nicht Wunder, aber doch Segensreiches bewirken. Wir könnten das Gespräch in Gang halten, so wie das der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Peter Maurer, in der Weltwoche gesagt hat. Neutralität, die Bereitschaft, beiden Seiten eine gewisse Legitimität zuzusprechen, mit beiden zu reden. Und nicht einfach hier als Moralschiedsrichter sich auf eine Seite gegen die andere zu schlagen. Das ist extrem wichtig in so einer Zeit. Und da müssen Sie eben glaubwürdig sein. Sie müssen für die Guten glaubwürdig sein, Sie müssen aber auch für die Bösen glaubwürdig sein. Und das ist die Schweiz nicht mehr seit dem fatalen Entscheid des Bundesrates im letzten Februar, die Neutralität preiszugeben, sich da einzureihen in den Wirtschaftskriegsfronten gegen Russland, sich zum unfreundlichen, ja feindlichen Staat Russlands zu machen, bis dahin eskalierend, dass Bundesräte in der Schweiz auf die Straßen gegangen sind mit ukrainischen Protestierenden, dass sie zusammengewirkt haben, zusammengespannt haben, auch mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky, dass man eine Veranstaltung gemacht hat, eine Konferenz in Lugano unter Ausschluss der Russen, sozusagen Ukraine-Festspiele der Entwicklungshilfe, Aufbaufestspiele der Entwicklungshilfe, um es etwas ketzerisch auszudrücken. Das ist der falsche Weg für die Schweiz. Damit hat sie ihre Glaubwürdigkeit verspielt. Damit hat die Schweiz sich selber zur Kriegspartei gemacht. Der Bundesrat hat die Schweiz zur Kriegspartei gemacht. Damit hat er Land und Leute großen Gefährdungen ausgesetzt. Und aber er hat die Welt auch einer Friedensperspektive beraubt, die aus der Schweiz heraus gelingen könnte. Und das sage ich in aller Bescheidenheit. Die Schweiz ist nicht das Diplomatieland des roten Teppichs und der Selbstinszenierung und des permanent sich auf die Schultern klopfens und dieser Kameradiplomatie. Ganz im Gegenteil. Man muss einen diskreten Part spielen. Aber der Bundesrat geht eben in die Gegenrichtung mit Instagram-Kanälen, mit Twitter, YouTube und all diesen Dingen. Die Schweiz muss da zurückhalten und bescheiden bleiben. Aber vor allem muss sie glaubwürdig bleiben. Und deshalb ist jetzt das Wichtigste, auch für die Welt, nicht nur für die Schweiz, aber auch für die Welt. Sie lesen das richtig, Sie hören das richtig, mit einer großen Bescheidenheit ausgesprochen, die Nützlichkeit der Neutralität für alle anderen Länder hier signalisierend, hier versuchen, hier sichtbar machen. Das ist mein Anspruch. Jetzt muss die Schweiz zurück zur immerwährenden, bewaffneten und umfassenden Neutralität, die eben auch den Verzicht auf Wirtschaftskriegsmaßnahmen beinhaltet und auch den Verzicht, der Verführung zu erliegen, sich auf die Seite der angeblich Guten, der vermeintlich Guten zu stellen. Das braucht ja keinen Mut, da einfach mitzumachen. Es braucht viel mehr Mut und Rückgrat, neutral zu bleiben. Wenn die Lava hochpeitscht, schauen Sie doch mal die Journalisten an, schauen Sie doch mal die Zeitungen an, schauen Sie die Schawinskis, die Soms an, sogar mein früherer Kollege, immer noch Kollege Markus Somm, aber Kollege der Weltwoche, Markus Somm, auch er hat die Neutralität preisgegeben. So schade, lässt sich davontragen von diesen Schwarz- und Weiß-Schemen, die es immer gibt im Krieg. Es gibt immer die Guten und die Bösen. Aber Neutralität bedeutet eben als Staatsmaxime, dass man sich hier aus dieser Glutkammer des Moralischen heraushält, nicht um gut, um eben nicht gut zu scheinen, sondern um Gutes zu bewirken, um Gutes zu tun, das Gespräch in Gang zu halten, sich zurückzuhalten, stille sitzen. Nicht überall reingehen. Das können Sie als Bürger immer machen. Sie können Ihre Empörung in der Schweiz so laut äußern, wie Sie wollen. Aber der Schweizer Staat, die Politik, muss sich da
zurücknehmen. Und die Journalisten sollten eben die Politiker auf diesem falschen Weg nicht auch noch ermuntern. Und die bürgerlichen Journalisten sollten es schon gar nicht tun. Wir müssen da zurück. Und das muss auch das Thema sein, diese Bundesratswahl, meine Damen und Herren. Nicht diese völlig oberflächlichen, nebensächlichen Betrachtungsweisen zu den Kantonsvertretungen und zum Geschlecht und zu all diesen Dingen. Man kommt dann noch die Haarfarbe, ob die Brillenträger ausreichend vertreten sind im Bundesrat. Das ist doch komplett unerheblich. Wir brauchen jetzt in diesen existenziell anspruchsvollen Zeiten, in denen es ums Ganze geht, ums Eingemachte geht, da brauchen wir standfeste, prinzipienfeste Politiker der SVP, die im Bundesrat hier auch ein Schwergewicht entwickeln können, die auch die anderen zwingen können, sagen wir es mal so, beziehungsweise dazu bringen können, sich diesen Gedanken zu stellen. Da kannst du nicht einfach mit einem nice guy einfahren, der sich immer schon mit allen auf Vorrat einig ist und da dem Hausfrieden zuliebe nichts mehr sagt, weil das Lebensziel, Bundesrat zu werden, erreicht ist. Deshalb dürfen wir nicht einen Bundesrat jetzt bringen, der unbedingt Bundesrat werden will, weil dann macht er eben auch alles, um Bundesrat zu bleiben, sondern sie müssen einen bringen, der Bundesrat werden muss, um dann dort eben das zu vertreten, was nötig ist, um die Schweiz wieder aus dieser Spur, aus diesem Holzweg, aus diesem Unterholz in jene Position zu bringen, die für die Schweiz die richtige ist. Das ist nämlich eine Schweiz mit ihren Staatssäulen der Unabhängigkeit und das heißt eben völkerrechtlich besiegelt der Neutralität, der immerwährenden bewaffneten und umfassenden Neutralität. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Übrigens, die Kriegsverlängerung hat dann nicht nur zur Folge, dass die Gefahr eines Atomkriegs steigt. Das ist nur eine Dimension, das ist nur ein infernalisches Szenario, das wir vor uns haben. Nein, wir lesen jetzt auch, dass die Produktion von Düngemitteln massiv gefährdet ist. Die NZZ hat ein Interview mit Samir Brico, dem Verwaltungsratspräsidenten von Eurochem. Das ist die Firma, die Andrei Melnitschenko gegründet hat, der frühere Besitzer, der sich mittlerweile rausgelöst hat, weil er sanktioniert ist, um die Firma zu schützen. Und Samir Brico erzählt in der NZZ sehr eindringlich, was das bedeutet und dass eben die Hauptleidtragenden neben der Europäischen Union, die hier eine Art industriellen Selbstmord begeht mit dieser Wirtschaftssanktionspolitik. Auch wenn diese Wirtschaftssanktionspolitik, meine Damen und Herren, diese Wirtschaftskriegspolitik Russland auch schwächt. Natürlich schwächt sie Russland. Natürlich wird das mittelfristig auch dort ein wirtschaftliches Inferno auslösen. Wird das zu Pleiten, zu Bankrotten führen und natürlich auch zu einer Verstaatlichung dann dieser pleite gegangenen Firmen, also quasi zu einer Sowjetunion 2.0, zu einer Staatswirtschaft. Das ist auch nicht im Sinne einer gedeihlichen Zukunftsentwicklung. Aber neben dem sind natürlich die Hauptleidtragenden, meine Damen und Herren, die Menschen in der dritten Welt. Das sind die, die am wenigsten dafür können. Die können sich einfach die Nahrungsmittel nicht mehr leisten. Oder wenn die Europäische Union ihnen die Energie auf den Weltmärkten wegkauft oder die Nahrungsmittel auf den Weltmärkten wegkauft. Was meinen Sie, was machen diese Millionen, diese Hunderten von Millionen in Afrika und wo auch immer? Ja, die kommen nach Europa, die kommen doch dorthin, wo die Futtertröge noch besser gefüllt sind als bei Ihnen zu Hause. Und wir sehen sie ja bereits, Sie haben ja die Meldungen aus Deutschland, aus der Schweiz, überall dieser Druck steigt. Also auch von dieser Front her, von dieser Tiefdruckzone her, müssen wir doch jetzt alles daran setzen, die Kriegsgefahr, den Krieg einzufrieren. Fertig jetzt, Waffenstillstand. Da muss Druck gemacht werden, und zwar mit vereinten Kräften auf Russland, auf die Ukraine, von allen Seiten, von wirklich allen Seiten. Und Putin, lese ich, Putin, der Schreckliche, noch schlimmer als Stalin und alle und Hitler zusammengenommen, der Oberteufel schlechthin, in der emotional aufgepeitschten Darstellung unserer Medien, dieser fürchterliche Teufel Putin hat offensichtlich signalisiert, dass er bereit ist, Gespräche zu führen mit US-Präsident Joe Biden. Das wird natürlich in unseren Medien nicht gewürdigt, weil die Medien wollen hier auch immer wieder noch mehr Öl ins Feuer gießen. Die berauschen sich mittlerweile an diesen Exzessen. Das ist extrem unverantwortlich, meine Damen und Herren. Die Medien sollten hier auch sich ihrer Verantwortung bewusst sein und diese extrem emotionalisierende Berichterstattung herunterfahren. Das hier sind auch emotionale, leidenschaftliche Worte, die ich bringe, meine Damen und Herren. Aber ich setze meine meine Leidenschaft dafür ein, die Leidenschaften, die da draußen sind, zu kühlen. Ich komme sozusagen mit der Gegenleidenschaft und dem Ziel, eine allgemeine Klimaabkühlung herbeizuführen, nicht noch eine Eskalation, eine Klimaerhitzung zu der beizutragen. Das ist die Situation. Keine Angst, Albert Rösti. Bundesratsdiskussion, Albert Rösti, der SVP-Mann, hat seine Kandidatur bekannt gegeben. Und ich finde das interessant, dass die Medien jetzt, also vom ersten Moment an, in Jubel ausbrechen, der Tagesanzeiger sogar mit einer fast schon tränenreichen, sehnsüchtigen Fanberichterstattung, so sieht ein Bundesrat aus. Und Albert Rösti wird jetzt quasi als Idealkandidat gefeiert, der eben nicht wie diese SVP-Hardliner da auf den Positionen beharrt, sondern ein konzilianter, sogenannt lösungsorientierter Typ sein. Und ich muss Ihnen sagen, meine Damen und Herren, diese Berichterstattung macht mich misstrauisch. Immer wenn ein SVPler von den Medien dermaßen hochgehoben wird, dermaßen auf Vorrat gelobt wird, dann kann meistens etwas nicht stimmen. Dann sind das oft auch Kandidaten, die signalisiert haben, dass sie bereit sind, vom Gedankengut ihrer Partei, für das sie ja gewählt werden, für das sie auch stehen, dem sie auch verpflichtet sind. Dafür sind sie ja überhaupt in der politischen Arena, nicht um sich selber zu verwirklichen, sondern um Träger von Ideen zu sein. Nicht das Ego des Politikers, die Karriere steht im Vordergrund, sondern die Inhalte, die er bringt. Und wenn jetzt hier in dieser extrem konfrontativen und auch aufgewühlten Zeit, in der über sehr viele grundlegende Fragen diskutiert werden muss, wenn da ein SVP-Bundesratskandidat, also der Kandidat jener Partei, die auch eine bürgerliche Oppositionspartei ist, obwohl sie gleichzeitig im Bundesrat vertreten ist, eine Oppositionspartei insofern, als sie eben auch ihr Gedankengut gegen die eigenen Exekutivpolitiker in Anschlag bringt. Wenn der jetzt so gelobt wird, auch von den linken Medien, von einem Tagesanzeiger, dann muss man hier schon über die Bücher gehen und sagen, was ist da genau los, was passiert da? Ich kann mich erinnern, es gibt auch andere Kandidaten der SVP, früher zum Beispiel Bruno Zumpiger, der Zürcher SVP-Nationalrat, den man auch schon als sicher im Bundesrat gesehen hatte, bis die Weltwoche aufgedeckt hat, dass Bruno Zumpiger eine ziemlich übelriechende Leiche im Keller hatte, geradezu im Wortsinn, nämlich einer verstorbenen Mitarbeiterin wurde da versuchsweise Geld veruntreut, das auf den Konten dieses Kandidaten landete und. Das hat dann zu einer großen Diskussion geführt und schließlich auch zum Rücktritt von Bruno Zumpiger, bevor er überhaupt antreten konnte. Er war auch bei allen beliebt. Und wenn SVPler bei allen beliebt sind, dann sind sie eben nicht beliebt, weil sie so nette Kerle sind. Alle SVPler sind nette Kerle. Das Unbequeme an der SVP ist, dass sie eben ihre Gedanken, ihre Programmpunkte vertritt. Und vor diesem Hintergrund könnte möglicherweise auch das Manöver gesehen werden von einem Toni Brunner, das ich hier kritisiert habe, dass ich gesagt habe, der sollte doch nicht über Frauenquoten reden, aber wenn man natürlich über ein Doppelfrauenticket spricht, vielleicht könnte das ja auch die Nebenbedeutung noch haben, um hier etwas einen anderen Akzent zu setzen. Es gibt also hier sicher Diskussionen und auch Fragezeichen, die hier aufgrund dieses Idealkandidaten aufkommen. Das sind wichtige sachliche Diskussionen zu führen. Das ist jetzt kein Verdammungsurteil über Albert Rösti, auf keinen Fall. Ich schätze ihn auch, jetzt persönlich kenne ihn natürlich auch, aber ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass man jetzt in dieser Zeit nicht einfach nur auf den Menschen, auf das Gesicht, auf das schöne Lächeln, auf den bubenhaften Schalk schaut, sondern traut man diesem Bundesrat in dieser außerordentlichen Situation zu, jene Gedanken, jene Positionen in den Bundesrat hineinzutragen, die jetzt am dringlichsten vertreten werden müssen. Und das ist, meine Damen und Herren, die immerwährende bewaffnete Neutralität. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz heute. Ich freue mich, bleiben Sie auch bei der internationalen Ausgabe dran. Es gibt ganz bemerkenswerte Dinge zu interpretieren und einzuordnen. Bleiben Sie zuversichtlich, das Leben ist das Licht der Menschen und die Finsternis begreift das nicht. Daran können Sie sich festhalten, wenn Sie meine Argumente nicht überzeugen, was ich doch hoffe und worin ich mein Engagement investiere. Alles Gute und bis morgen.